Und ich habe hineingeschaut und habe eigentlich den Leib Christi von heute gesehen. Genauso läuft es heute im Leib Christi. Genauso wie in Jakobus 4 von 1 beschrieben wird. Hört mal bitte zu. Jakobus 4 von Vers 1. Das ist ein Spiegel, den er uns hier vorhält. Und das war ein Spiegel für die Gemeinde. Jakobus 4 von 1. Ich lese mal vor. Woher kommen die Kämpfe? Moment mal, Kämpfe? Bei Christen Kämpfe? Er schreibt zu Christen. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter den Ungläubigen? Hat das gelesen? Ach so, Vers 1. Unter euch, genau, da geht es weiter. Unter euch, ja. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Moment mal, haben Christen Gemeindeglieder noch Lüste? Oh ja. Jakobus sagt, da läuft derbe was schief. Ja? Bei euch gibt es Streit, da gibt es Kämpfe, weil Lüste da sind. Dann Vers 2. Also es ist so ein reales Bild von der Gemeinde, vom Leib Christi heute. Das ist erschreckend. Er sagt, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet, ja, vielleicht nicht mit dem Messer, aber mit dem Mund. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ja, Mord, Neid, Lust, Kampf, Streit, alles in der Gemeinde. Er sagt in Vers 2 weiter, ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Ja, Moment mal, gibt es in der Gemeinde tatsächlich Christen, die in böser Absicht bitten? Oh ja. Das ist wie so ein Spiegel, ja. Und ich war erschreckt, dass er beschreibt die Gemeinde Gottes in ganz ekligen, ganz hässlichen Zügen. Also es gibt in der Gemeinde Leute, die beten mit bösen Absichten. Kennt ihr das? Dass man andere Christen verflucht im Gebet? Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Da gibt es Menschen, die beten in Eigensucht. Ich will das haben und da will ich in Saus und Braus leben. Er schreibt sogar von Ehebrechern, Vers 4. Ihr Ehebrecher, da geht er noch, dann setzt einen drauf. Und Ehebrecherinnen. Gibt es in der Gemeinde? Ja, der gibt es in der Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass die, jetzt kommt's, Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Er sagt, da sind bei euch Leute in der Gemeinde, im Leib Christi, das sind gute Freunde mit der Welt, aber keine guten Freunde mit Gott. Seht ihr, was er uns hier aufzeigt? Wir wollen doch überall mitmachen, wir wollen doch überall nicht zeitgemäß auftreten, oder? Wir wollen doch überall dabei sein, ja? Wir wollen der Welt gefallen. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Moment mal. Jakobus sagt, es gibt tatsächlich hochmütige Leute in der Gemeinde. Und wisst ihr was? Ich glaube, in der Gemeinde ist mittlerweile, in manchen Gemeinden, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Gemeinden, nicht falsch verstehen. Ich meine Leib Christi als Ganzes, ja. Nicht, dass ihr denkt, Mensch, das spricht von der Gemeinde. Nee, ich spreche von keiner Gemeinde per se. Ich meine jetzt, von keiner bestimmten Gemeinde. Ich meine Gemeinde allgemein, okay? Nur so als Fußnote. Für die Aufnahme auch, Halleluja. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, in vielen Gemeinden ist Hochmut heute akzeptiert, ja nicht nur akzeptiert, sondern erwünscht. Da tritt man eben hochmütig auf, nicht? Dann ist man der in der Gemeinde. Ja? Nicht nur der Pastor, nein, oder der Leiter, sondern andere Leute in der Gemeinde, die so auftreten und dann was von sich machen. Ne? Und das sind die großen Helden der Gemeinde. Ja, wir haben die Werte übernommen aus der Welt. Ja. Jemand, der was kann und was ist in der Welt, ist auch was in der Gemeinde. Ja. Der Mensch mit dem dicksten Konto, dem dicksten Portemonnaie, ist auf jeden Fall im Gemeindevorstand. Ganz wichtig. Falsch! Das ist die Tatsache, mit denen leben wir. Und jetzt beschreibt Jakobus und sagt, hey, ihr könnt was dagegen machen. Er sagt, ihr müsst geistlich vorgehen. Er sagt, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Also er spricht von Sündern in der Gemeinde. Gibt es denn sowas? Ja, Amen. Amen. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Darauf wollen wir nachher zu sprechen kommen. Jetzt zu Vers 9. Jetzt beschreibt er wieder, also indirekt, aber er beschreibt wieder, was in der Gemeinde abgeht oder im Leib Christi. Er sagt, fühlt euer Elend. Er sagt, es gibt in der Gemeinde, im Leib Christi Menschen, die sind elend. Elend. Aber Moment mal, du bist doch gläubig, du hast doch Jesus, ist doch alles gut jetzt, nicht? Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Nein, ist nicht. Es gibt Menschen im Leib Christi, die sind elend dran. Ganz elend. Amen. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Er sagt, ey, euer Zustand, sagt Jakobus, ihr merkt es gar nicht, aber euer Zustand ist zum Trauern und zum Heulen, sagt er. Ja. Er sagt, trauert über euch, heult, sagt er. Er sagt, euer Lachen verwandelt sich in Trauer. Ihr lacht zwar, sagt er, aber bei euch geht was ganz derbe schief. Ich predige jetzt nicht, ich predige auch zu mir. Es ist nicht, dass ihr es irgendwie falsch versteht. Es ist einfach nur, was Jakobus hier sagt. Und eure Freude niedergeschlagen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man jeden Sonntag eine andere Gemeinde sieht und einfach immer wieder die gleichen Geschichten hört und sieht, wie zerrottet, wie kaputt der Leib Christi ist, mit einem schlecht, dann verliert man den Glauben an Gemeinde. Und das gleiche Bild sagt Jakobus hier, sagt, ey, das läuft was schief, das kann nicht sein. Er sagt in Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Aber Moment, Vers 11, ja, ganz schlimm. Er sagt, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Das heißt, es gab damals schon Christen in der Gemeinde, die haben gegenseitig schlecht geredet. Gab es damals schon. In der Gemeinde. Er sagt, hört auf damit. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das beschreibt Jakobus alles über die Gemeinde. Ganz hässliches Bild von der Braut Christi. Eine ganz hässliche, schmutzige, dreckige Braut. Oh! Die willst du nicht heiraten. Und trotzdem schreibt er zu Christen, wahrscheinlich zu Christen, die damals aus Jerusalem geflohen sind, nachdem Stephanus getötet wurde und die haben sich verstreut. Er schreibt an die zerstreute Gemeinde. Es waren alles Christen. Aber ihr Lebensstil widersprach ihrem Glauben. Das sehen wir heute ganz stark im Leib Christi. Es wird groß geredet, ja, was wir alles sind, und im Alltag sieht man es nicht. So, das war jetzt die Bestandaufnahme des Jakobus. Und jetzt sagen wir, na gut, es kann ja sein, dass die Gemeinden damals so fleischliche Gemeinden waren. Aber dann schreibt Paulus zu Timotheus etwas Ähnliches. Und mir ist wichtig, was Paulus hier macht. Er erklärt, warum bestimmte Dinge so laufen in der Gemeinde, wie sie laufen. Er gibt eine Erklärung dafür. Und die finden wir im 2. Timotheus, auch eine ganz bekannte Stelle. 2. Timotheus 3. 2. Timothy 3, from verse 1. 2. Timotheus 3, von Vers 1. Und Paulus bringt das hier in Verbindung mit einem bestimmten Zeitrahmen. Er sagt, das aber sollst du wissen, er schreibt zu Timotheus, Vers 1, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wir leben in den letzten Tagen. Jetzt schreibt er Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Aha. Geldgierig sein, ja. Prahlerisch sein, ja. Überheblich, ja. Lästerer, okay. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Ganz stark heute, unbeherrscht. Gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Spaßgesellschaft. Ganz klar beschrieben. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Die tun fromm, die gehen zur Kirche, die nennen sich Christ. Aber deren Kraft verleugnen sie. Und jetzt kommt Paulus und sagt, von solchen wende dich ab. Hab mit solchen Christen nichts mehr zu tun. Wenn wir das ernst nehmen würden, wären wir ganz schön alleine. Jeder von uns. Und dann schreibt er weiter und er schreibt von mancherlei Gelüsten, schreibt in Vers 6. Er schreibt von Vers 8, es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung. Warum schreibt Paulus so etwas an den Timotheus, an den jungen Mann? Warum? Weil er weiß, irgendwo wird es Schnittmengen geben, irgendwo werden die Menschen in der Gemeinde solchen Menschen begegnen, ob es in der Gemeinde ist oder außerhalb der Gemeinde, aber er sagt, von solchen Menschen halte ich fern. Und ich glaube nicht, dass Paulus hier schreibt von Ungläubigen. Wir haben andere Bibelstellen, die ganz klar sagen, dass es nicht um Ungläubige geht, wenn man sich distanzieren muss. Es geht um Leute, die sagen, ich bin Christ, aber es doch nicht sind. es verleugnen. Ja. Aber mir ist wichtig, Paulus bringt diese Situation, diesen ganzen Mist, die ganze Boshaftigkeit in Verbindung mit einer Zeit. Er sagt, in der Endzeit wird das so sein. Und in letzter Zeit habe ich mich wieder stärker beschäftigt, auch mit geistiger Kampfführung. Und ich sehe Muster. Es ist nicht nur eben der eine Mensch, das ist ein Dämon, den treiben wir aus. Das tun wir, das machen wir immer wieder ganz normal. Dämonen werden ausgetrieben. Ja. Aber es gibt Mächte, die sind über den Dämonen. Ja, es sind Herrschaften. Das sind die Offiziere in der bösen geistlichen Welt. Die gibt es auch noch. Und Paulus sagt, diese werden aktiv werden in der letzten Zeit. Wer den Zettel hat, der wird sehen, dass die dämonischen Mächte, diesen, von den Wochen davor, den Zettel, dass die dämonischen Mächte hierarchisch organisiert sind und geografisch organisiert sind. Ja, es gibt Dämonen für bestimmte Städte, Dämonen für bestimmte Länder. Es gibt einen Dämon, der zuständig ist für die alte Halde. Ein Dämon, der zuständig ist für die alte Halde 4, hier bei uns. Die sind organisiert, die sind gegen uns, die wollen uns was. So, und jetzt geht es darum, wie können wir heute dagegen kämpfen? Die Frage, ob wir kämpfen müssen, die stellt sich gar nicht mehr. Die ist beantwortet unter anderem in der Bibelarbeit, die ihr vor euch habt. Ja, das ist ganz klar. Paulus sagt, wir sollen die Waffenrüstung anlegen. Ja, wozu? Zum Kämpfen. Ja. Wir sollen ständig, wir sind immer im Kampf. Es ist ein geistlicher Druck da. Die bösen Mächte wollen uns was. In der Endzeit ist eine geistliche Atmosphäre, in der wir leben. Die ist negativ geladen. Überall die Nachrichten negativ, die Zeitungen negativ, wir haben Fernsehen, Radio, überall ist negativ. Menschen reden negativ, wir lassen uns anstecken mit dem negativen Reden und wir machen da mit. Und jetzt die Frage, wie kann ich dagegen halten? Und da hat Jakobus uns was an die Hand gegeben, Vers 7 und 8, jetzt komme ich zurück. Vers 7 und 8. Ich wollte nur gesagt haben, es geht eben nicht nur darum, dass einige Menschen befreit werden von Dämonen. Das muss passieren, das ist ganz normal. Aber es müssen ganze Gebiete befreit werden von dämonischen Mächten. Und da hilft nur, wenn Christen wie wir heute Abend uns zusammentun und beten und sagen, wir werden beten, wir werden geistlich kämpfen, wir werden fasten und beten, ja, wir werden fasten und beten und binden und lösen und werden gebieten und dann wird was passieren. Und durch den Lobpreis heute Abend ist schon was passiert. Ja, das wird ausgelöst worden. Ja? Plötzlich ist hier in Meißen ist hier Lobpreis und Gott wird angebetet, weißt du, das ist nicht so oft hier. Ja, bei uns jetzt schon, aber sonst in meisten, wo wird das noch gemacht? In der Kirche vielleicht so ein bisschen, zwischendurch, sonntags, ein bisschen, minimal. Okay, wie kann ich dem Bösen widerstehen? Jetzt komme ich zurück zum Jakobus 4, Vers 7 und 8. Das sind die Kernverse heute. Danach wollen wir beten. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 7, er sagt, so unterwerft euch nun Gott. Das Erste. Unterwerft euch nun Gott. Unterwerft euch nicht der Angst, unterwerft euch nicht der falschen Philosophie, der falschen Denkweise, unterwerft euch nicht den ganzen Menschen, die euch Angst machen wollen, unterwerft euch Gott. Amen. Lasst Gott Gott sein und alle anderen Lügner. Ja. Und ich war interessiert, ich habe überlegt und da habe ich nachgeschaut, was kann dieses Wort heißen? Unterwerft euch Gott. War faszinierend. Das Wort bedeutet unter anderem, sich einzuordnen, sich zu arrangieren unter jemandem, sich selbst zu unterordnen, um zu gehorchen, sich kontrollieren zu lassen, einen Rat, eine Ermahnung anzunehmen, zu gehorchen. Wisst ihr was? Das Wort wurde gebraucht, jetzt kommt's, im griechischen Militärwesen. Das war ein Kriegswort. Ja? Hier sagt Jakobus, unterordnet euch Gott! Eigentlich sagt er damit, hey Leute, ihr mit eurem Leben, das nicht dem Wort Gottes entspricht, habt ihr euch eigentlich aus den Schlachtreihen herausbewegt. Ihr seid jetzt offenes, freies Futter, vogelfrei. Er sagt, kommt zurück unter den Offizier, unter den Major, unter den Herrn der Herren, unter den Herrn Zebaoth, kommt zurück unter seine Führung und kämpft unter ihm, dann seid ihr geschützt. Das ist der Gedanke hier. Amen. Und so wollen wir heute Abend genauso kämpfen. Wir wollen uns unterordnen unter Gott im Wissen, dass er Jahwe Zebaoth ist. Der Herr der Heerscharen, der mächtige Kriegsführer, der Engel Heerscharen unter sich hat. Unterwerft euch Gott, unterordnet euch ihm. Das zweite ist, das wo ich im Zettel auch stehen links, leiste bewussten Widerstand, widerstehe dem Teufel. Das heißt, du bist entschlossen, du sagst, okay, ich möchte den ganzen Weg gehen. Ich sage jetzt, ich werde Gott gehorchen. Egal, was er mir sagt, das werde ich jetzt tun. Und ich werde dem Teufel widerstehen, bewusst Widerstand leisten. Und das ist ein aktives Wort. Ich muss etwas tun. Wenn ich nicht Widerstand leiste, werde ich überrumpelt. Ja? Das Land eingenommen. Aber ich muss bewusst Widerstand leisten. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wir haben mit Jakob mal gesprochen vor ein paar Tagen. Ja? Dass wir als Christen ständig im Kampf sind. Ständig. Ja, bis zum letzten Atemzug wirst du kämpfen. Willkommen im Club. Ja, ist nichts für Weicheier. Halleluja. Amen. Ja, wir müssen kämpfen. Wir sind alles Kämpfer. Sobald du wiedergeboren bist, bist du ein Kämpfer. Und der Teufel will dir was. Er will dich fertig machen. Er will dich stehlen. Er will stehlen von dir. Er will dich schlachten. Er will dich kaputt machen, umbringen. Deswegen, du musst kämpfen. Wenn du nicht kämpfst, du sagst auch, weißt du, manche Leute machen das so. Die sagen, ja, diese geistige Kampfführung ist so charismatisch, so pfingsterisch. Habe ich nichts mit zu tun. Die Charismatiker sind abgedreht. Die sind immer am Kämpfen. Weißt du, wenn du nicht kämpfst, ja, wirst du überrollt. Die Option ist gar nicht da, nicht zu kämpfen. Ja? Wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Der Teufel kennt keine Genfer Konvention. Amen. Er hält sich an keine Regeln, an keine Kriegsmilitärregeln. Er hält sich an nichts. Er weiß nur eins, ich will stehlen, ich will schlachten, ich will umbringen. Und wenn du nicht bewusst Widerstand leistest, macht er dich und mich und uns fertig. Auch GIN macht er dann fertig. Das heißt, ganz bewusst Widerstand leisten. Fängt an mit den Gedanken. In Gedanken bewusst Widerstand leisten. Das gute Denken, Philipper 4, Vers 8, wir können es einmal aufschlagen. Philipper 4, Vers 8. In Gedanken das gute Denken. Und du kannst deine Gedanken kontrollieren. Wenn die bösen Gedanken kommen, dann denk was Gutes. Amen. Du wirst nicht aufhören, die bösen Gedanken zu denken, indem du sagst, ich möchte die bösen Gedanken nicht mehr denken. Amen. Wenn ich euch, 4 Vers 8, ja. Wenn ich euch allen sage, denkt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Denkt ihr doch alle an einen rosa Elefanten. Amen. Ja. Wenn ich euch sage, denkt mal an einen blauen Frosch. Und plötzlich ist der rosa Elefant weg. Merkt ihr das? Ja? Wir müssen unser Denken austauschen und nicht nur nicht denken. Okay? Bewusst widerstehen. Und Paulus sagt in Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Eigentlich heißt es auch, dem sind nach. Ja, also nicht nur im Sinne von bedacht sein, also es tun zu wollen, sondern es in die Gedanken reinzubringen. Hat denn eine andere Übersetzung vielleicht irgendjemand? Philipper 4, Vers 8. Wir können was nachlesen, woanders. Weil hier wird es nicht ganz deutlich, ist die Schlachter. Hier meine Elberfelder vielleicht? Auf das sind oder dem sind nach. Darüber denkt nach. Die Schlachter, wer es nachsehen möchte, hat es im Vermerk drin. Dieses erwägt. Aber in dem Kommentar von Schlachter steht geschrieben, oder halt, dem denkt, darüber denkt nach. Okay? Das heißt, wir müssen bewusst die Gedanken austauschen, die negativen Gedanken raus. Ja, das ist doch Gehirnwäsche, ganz genau. Wir als Christen unterziehen uns freiwillig einer biblischen Gehirnwäsche. Bösen Gedanken raus, negative Gedanken raus, Zweifel raus, Glauben rein, Freude rein, Frieden rein. Ganz bewusst. Und dann höre ich einfach MP3, Wort Gottes, la, 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 la. Und der Teufel, der kann reden, was er will, ich höre Wort Gottes. Ja. Und wenn meine Gedanken zu besetzt sind mit dem Wort Gottes, kommt der Böse nicht mehr rein. Ja. Wenn Lobpreis da ist, Halleluja, kommt nichts Böses mehr rein. Amen. Ja. Ganz bewusst sagen, dich schalte ich aus und dich schalte ich ein. Dich aus, dich ein. Gedanken. Zweitens in Worten. Dem Teufel widerstehen in Worten. Wenn Menschen negativ über uns reden, wenn negative Gedanken kommen, dann lass das nicht auf dir sitzen. Sprich dagegen. Ja. Oh, ich bin nicht krank, ich bin gesund in den Wunden Jesu. Amen. Ja. Oder, nein, ich bin nicht verflucht, ich bin gesegnet, ich bin ein Kind Abrahams. Halleluja. Ja. Ich habe Frieden, ich habe keinen Unfrieden. Ja. Sprich Dinge aus. Unsere Worte haben Autorität. Womit schuf Gott die Welt? Mit seinem Wort, Halleluja. Gott sprach und die Welt wurde. Und heute haben wir durch den Heiligen Geist, solange wir mit ihm reden, mit Gott reden, haben wir auch Möglichkeit, Dinge zu binden, zu lösen, autoritär freizusetzen. Haben wir. In seinem Namen, in seiner Vollmacht. Sprich Gutes aus. Römer 12, Vers 14. Und da gibt uns Paulus ganz klare Anweisungen. Wir sollen uns nicht auf das Niveau der Feinde herabbewegen. Ja? Wir sollen auf dem Segensniveau bleiben, auf Gottes Niveau. Er sagt, Römer 12, 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Entscheidet euch, ich werde diesen negativen Gedanken, dieses negative Wort, diese Kritik, dieses Böse, werde ich nicht sagen. Ich sage was Gutes. Du bist gesegnet, Bruder, Schwester, Mensch. Ja? Ja, sag was Gutes. Stell dir einen Wächter vor den Mund, der mal aufpasst. Also wir tauschen bewusst negative Worte aus gegen gute Worte. Wir wollen zwar, es kommt in uns hoch, wir wollen fluchen. Wir tun es nicht, wir segnen. Wir meiden das S-Wort. Das S-Wort kommt manchmal so, das Kurze vorauszukommen. Aber nein, ich sag's nicht. Ich sag das andere S-Wort. Segen, Halleluja. Amen. Das ist auch ein S-Wort, Amen. Das christliche S-Wort, ja. Ich widerstehe ihm in Gedanken, widerstehe ihm, merke, das kostet Energie, das kostet Disziplin. Aber nach ein paar Monaten hast du dich dann gewöhnt, dann geht's. Immer positiv denken, immer positiv reden. Ne? Gutes. Dann das Dritte, in Taten, ihm widerstehen in Taten. Römer 12, Vers 17, widerstehen in Taten. Und ich will diese Kultur unter uns prägen. Wir wollen so sein, wir wollen so durchbrechen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Tut es nicht. Widersteht ihm. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eine Tat. Ich kann es tun oder ich kann es lassen. Mir tut jemand Unrecht. Ich kann zurückschlagen. Ich kann zurück etwas Böses tun. Oder ich lasse es einfach. Da muss ich meinen Stolz zwar schlucken im Moment, das tut dann weh. Ja? Aber weißt du, nachher bist du gesegnet. Du musst nicht Bösen vergelten. Der Teufel möchte uns immer in diesen Sog reinziehen, in dieses, nicht? Der eine gegen den anderen. Der eine hat ja was Böses gesagt, ich sag ihm was zurück. Ja? Der hat mich betrogen, ich betrüge ihn zurück und so weiter. Ja? Aber du hast die Entscheidung zu fällen, ich mache es einfach nicht. Das scheint zuerst so weichlich zu sein, so schwach zu sein nach außen, nicht? Der hat mich geschlagen und ich schlage ihn nicht zurück. Also ganz grob ausgedrückt, ganz platt ausgedrückt. Scheint doch so weich, ne? Kannst nicht an die einen zurückhauen, Mensch. Ne? Wer bist du denn? Ne? Aber weißt du, Beispiel Klitschko. Das gesehen im Fernsehen, ja? Wie ihn der Kerl angespuckt hat, ja, und er sie beherrscht hat. Ja? Weißt du, wer der Stärkere war? Klitschko. Er ist im Geist stärker gewesen. Er hat sie beherrschen können, der andere nicht, der musste spucken, ne? Aber er Klitschko nicht. Und genauso bei uns. Stärker ist nicht der, der zurückschlägt, stärker ist der, der sich selbst beherrschen kann. Halleluja. Und so widerstehen wir dem Teufel. Wir widerstehen dem Teufel. Okay, wir lesen weiter. Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Rächt euch nicht selbst. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Da gab es noch Christen in der Gemeinde, die haben sich gerecht. Das gibt es heute noch. Ich habe eine Gemeindestunde gehört in Sri Lanka. Da hat der eine Bruder der anderen gewürgt. In der Gemeindestunde. Das ist kein Spaß, das ist wirklich wahr. Ja. Und die anderen Geschwister, die Heiligen des Landes, standen um sie herum und haben ihn würgen lassen. Ne, der würgt ihn und die gucken alle zu. Keiner kommt auf diese helle Idee, den mal wegzuziehen oder was. Ne, der würgt ihn weiter. Was soll ich machen? Da habe ich ausgeholt, habe ich mal eine gelangt. Ja. Dann war er erstmal weg und dann hat er die Luft bekommen. Ja, und später hat er sich entschuldigt, sagt er, ich habe mich entschuldigt bei ihm, dass ich ihn geschlagen habe. Er hätte mich sonst umgebracht. Aber Gemeindestunde, ja. Das gibt's, sowas gibt es, ja. Und andere Geschichten, aber wir können widerstehen. Paulus schreibt zu Römern, er sagt, Leute, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das heißt, die Person, die was Böses tut, die bleibt nicht irgendwie, ne, ungerecht. Gott wird sich darum kümmern. Denn es steht geschrieben, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und jetzt Vers 20. Boah, und hier wird der Teufel sauer, wenn wir das tun. Vers 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Boah. Da steht alles in mir auf. Die ganzen Emotionen sagen, nein, das ist falsch. Aber ich kann mich entscheiden, es doch zu tun, dem Teufel zu widerstehen. Ich kann meinem Feind zu essen geben. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das sind die geistlichen Waffen. Ja. In den Gedanken, in den Worten, in den Taten. Das Gute hervorbringen, das Böse zurücklassen. So kämpfen wir den geistlichen Kampf. Okay, natürlich binden wir auch unterwegs und lösen, ja, und schmeißen den Dämon raus und tun das. Das ist ganz normal. Aber auch durch unsere Taten. Dann wir gehen zurück zu Jakobus 4, Vers 8. Also, widersteht dem Teufel. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dann Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist der geistliche Kampf. Dem Teufel widerstehen. Sich Gott unterordnen. Und wenn du unter Gott untergeordnet bist, dann hast du Schutz. Du bist unter Gott. Und dann widerstehst du dem Teufel, du bist gegen den Teufel. Du kämpfst in der Autorität Gottes. Und dann verbündest du dich mit Gott. Und dieses Wort, sich verbünden mit, heißt zwei Dinge zusammenfügen. Ja? Du verbündest dich mit Gott. Wie machst du das? Zeit mit Gott. Anbetung. Beten, fasten, Gott suchen, sein Wort lesen, sein Wort aufnehmen, er in dir, du in ihm, ja, Gemeinschaft haben, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die ganzen Sachen, sie mit ihm verbünden, eins werden. Paulus sagt, dass wer dem Herrn anhängt, der ist eins mit ihm im Geist. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Heißt, wenn du dich an Gott anhängst, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, wenn du dranbleibst, wenn du ihn nicht loslässt, dann kommst du zu einer Geisteseinheit. Du weißt, was Gott will und Gott sagt dir, was er will. Du weißt genau, wo es lang geht. Du verstehst dich mit Gott. Du bekommst göttliche Impulse. Du weißt, was richtig ist, weil du eins mit ihm bist. Was er will, willst du. Und was du willst, will er, weil du willst, was er will. Amen. Ja? Das ist diese Einheit im Geist. So, und dann zum Letzten. Das Erste war gewesen, dass wir uns in die Schlachtreihen Gottes einreihen, uns unterordnen. Das Zweite war, wir müssen dem Teufel widerstehen, bewussten Widerstand leisten. Das Dritte, verbünde dich mit Gott. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe, zu dem Hauptpunkt eigentlich, Entschlossenheit. Entschlossenheit. Wir müssen uns entschließen, dass wir kämpfen werden. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist ein Kampf, es ist ein Schlachtfeld. Wir müssen kämpfen. Und den Entschluss müssen wir fassen. Wir müssen dem Teufel jede Angriffsfläche wegnehmen. Das ist der Vers 9. Mein Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jetzt kommt's. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Jakobus schreibt in die Gemeinde, an die Gemeinden in der Zerstreuung, Judenchristen. Er sagt, Leute, reinigt eure Hände. Ja, ihr habt ewiges Leben, ja, ihr seid errettet. Aber Leute, ihr habt Dreck am Stecken. Ja, nicht nur am Stecken, auch in der Hand. Ihr habt euch versündigt, sagt er. Wer den Jakobusbrief kennt, der weiß, da geht es um verschiedene Sachen. Da geht es darum, dass Leute unter anderem nicht ihr Gehalt bekommen haben, dass da viele Dinge schiefgelaufen sind. Ja? Das beschreibt Jakobus im gleichen Brief. Er sagt, Leute, ihr habt bei euch Menschen in der Gemeinde, die haben Schmutz in den Händen, die haben sich versündigt. Er sagt, reinigt eure Hände, ihr habt Sündiges getan. Und jetzt im letzten Teil. Und heiligt eure Herzen. Heiligt eure Herzen. Und dann sagt er, die ihr geteilten Herzen seid. Moment mal, ich dachte eigentlich, Heiligung ist doch, reinigt eure Herzen. Poliert eure Herzen. Lebt ein heiliges Leben, lebt ein sauberes Leben, ein moralisch perfektes Leben. Ist auch so gemeint, unter anderem. Aber merkt ihr den Gegensatz? Er sagt, heiligt eure Herzen. Und sagt er, die ihr unheilige Herzen habt? Nee. Er sagt, heiligt eure Herzen, wie ihr geteilten Herzen seid. Das heißt, ein geteiltes Herz ist ein unheiliges Herz. Ja? Er ermahnt sie, heiligt eure Herzen. Warum? Weil sie geteilte Herzen haben. Amen. Also ein geteiltes Herz ist ein ungeheiligtes Herz. Amen. So, und genau das meinte ich vorhin. Entschlossenheit. Ungeteiltes Herz. Was Gott sagt, das werde ich tun. Und da können 1000 Dämonen schreien, sagen, nein, ich tue es trotzdem. Er hat gesagt, ich werde es tun. Wenn er sagt, in den Wunden Jesu bin ich geheilt, dann bin ich geheilt. Ja? Wenn er sagt, ich werde dich versorgen, dann wird er mich versorgen. Und dann gehe ich weiter und dann vertraue ich darauf. Ganz egal, was die Meinung irgendeines Professors ist. Ganz egal. Und das ist diese Entschlossenheit. Er sagt, Leute, ihr habt die ganzen Probleme, die ganze Sünde in euren Gemeinden, in eurer Gemeinde, oder Gemeinden, dieser Streuung. Da waren mehrere Gemeinden, die 12 Stämme, sagt ihr, ist ja auch egal. Aber ihr habt die Probleme, weil ihr euer Herz nicht entschlossen habt, nicht geheiligt habt. Ihr seid immer noch hin und her gerissen. Ihr wollt hier mittanzen und damit tanzen. Hier mitmachen und damit machen. Beides geht nicht. Wir haben ein Grundkapital, das wir alle gleich haben. Das sind 24 Stunden am Tag, die haben wir alle. Das ist ein Reichtum. 24 Stunden am Tag haben wir. Die gehören uns. Und dann ist die Frage, ist dein Tag, ist dein Herz geheiligt? Wie viel Raum hat Gott an deinem Tag? Ja, klar, wir müssen zur Arbeit gehen, wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir müssen einkaufen, ganz klar, normale Sachen. Aber wie viel Raum gibst du Gott an deinem Tag? Von den 24 Stunden. Bist du ungeteilten Herzens? Oder willst du hier noch ein bisschen nicht der Welt gefallen und ein bisschen Gott gefallen? Wie es heute oft ist, man geht in die Gemeinde, man macht irgendwo mit, ja, das gehört dazu, man muss es machen und dann lebe ich mein eigenes Leben. Ich glaube, so war es damals nicht. Damals war Paulus und die ganzen Jünger und die ganzen Christen waren fasziniert. Die haben sich zum Teil nachts getroffen, die haben gebetet. Die haben sich vor der Arbeit getroffen, die haben Gemeinschaft gehabt, die haben Lobpreis gemacht. Ja. Denn Paulus war unterwegs, er hat mit den Leuten Pläne geschmiedet und hat gesagt, ich fahre jetzt da, Jungs, bleib hier, ich gehe jetzt da zu Fuß hin, wir treffen uns dort hier. Die haben was bewegt. Die waren ungeteilten Herzens. Für sie war klar, wir leben nur noch für Gott, ja. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. So spricht ein Mann, der ein ungeteiltes Herz hat, der ein total geheiligtes Herz hat. Geheiligt heißt, und das ist aus dem Alten Testament, das wissen wir, geheiligt heißt abgesondert für den Gebrauch für Gott. Es gab geheiligte Gefäße, die wurden nur im Tempel gebraucht. Das war ein geheiligtes Gefäß. Ja? Und da wurde nur im Tempel damit Wasser geschöpft. Und das Gefäß durfte man nirgendwo anders mehr gebrauchen. Das war ein geheiligtes Gefäß. Und genauso sollen wir geheiligt sein. Wir sollen ungeteilte Herzen haben. Entschlossenheit. Ich will nichts mehr. Mir ist nichts mehr wichtiger als Jesus. Ich will nichts mehr außer dem Reich Gottes. Ich bin besessen von dem Gedanken des Reiches Gottes. Ich bin besessen von Christus. Ich will ihn und sonst nichts mehr. Das ist ein ungeteiltes Herz. Und da will uns Gott haben. Und wie weit sind wir als Leib Christi davon entfernt? Und dann wundern wir uns, ach, warum die Scheidungen in der Gemeinde? Moment, ja. Warum haben wir Streit in der Gemeinde und Betrug und Lügen und das Wort ist nicht mehr ein Wort? Warum nicht? Du hast ein geteiltes Herz. Wenn jeder Christ ein ungeteiltes Herz hätte, sich ganz investieren würde für Gott, wir hätten gar keine Zeit mehr, Mist zu bauen. Amen. Wir hätten ein ungeteiltes Herz, wir hätten ganz investiert, wir hätten nur was für Gott gemacht. Ich wünsche uns, dass wir eine Mannschaft sind bei GN, auch als Beta, egal was wir machen, dass wir eine Mannschaft sind und Menschen, die ein ungeteiltes Herz haben. Die wissen, hey, wir leben nur noch für Jesus. Auch wenn ich auf dem Arbeitsplatz bin, egal, aber ich lebe nur noch für Jesus. Alles andere ist unwichtig, zweitrangig. Ich habe nicht noch irgendetwas, was mir, ja, ne, Jesus sehr nahe kommt. Nein, da ist Jesus ganz oben, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann kommt eine ganze Zeit, eine ganze Meile, zwei, drei Welten kommt gar nichts. Und dann kommt irgendwas anderes. Jesus ganz oben. Ganz oben. Wenn er sagt ja, dann sage ich auch ja. Er sagt nein, sage ich auch nein. Ich höre ihn, ich atme ihn, ich bete mit, also alles, was ich tue, alles mit ihm, durch ihn, um ihn, ja. Nur er. Das ist ein geheiligtes Herz. Ich wollte euch zum Schluss eine Person vorstellen, die ein geheiligtes Herz hatte, die ein wirklich entschlossenes Herz hatte. Und das war Elia. Das war ein Mann, der entschlossen war. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Nachher hat er angefangen zu zweifeln, aber bis zu dem Zeitpunkt war er entschlossen. Wir können das so stückweise lesen, vielleicht, wenn ihr es verfolgen wollt. 1. Könige 18. Da gab es dreieinhalb Jahre keinen Regen mehr, verursacht durch das Wort des Elia. Elia sprach ungeteilten Herzens zum Wetter. Sagte, es wird nicht mehr regnen. Und es hat nicht mehr geregnet. Weil Elia in seinem Herzen nicht zweifelte. Es wird nicht mehr regnen. Es hat nicht mehr geregnet. Er sprach. Und nach dreieinhalb Jahren, der König Ahab war außer sich. Die haben Aktionen gemacht. Die haben nach Wasser gesucht und allen möglichen Sachen gemacht. Und die haben Elia gesucht. Die wussten, Elia, das ist ein Mann, wenn der spricht, dann passiert's. Und dann schließlich begegnen sich diese beiden Größen. Elia, der Geistliche, das geistliche Schwergewicht und Ahab, das politische Schwergewicht. Die kommen aufeinander. Vers 16. 1. Könige 18, Vers 16. Oder sogar Vers 17. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Vorwurfsvoll. Ne? Du hast gesprochen, dreieinhalb Jahre kein Regen mehr. Na, du bringst Israel ins Unglück. Und Elia, der König spricht. Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Nee, überhaupt nicht. Aber ganz ruhig. Elia hat ein ungeteiltes Herz. Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du. Ja, Moment mal. Frau Merkel, nicht wir Christen bringen Deutschland ins Unglück, aber Sie, Frau Merkel, Sie machen das. Würdest du das sagen? Herr Bürgermeister, nicht wir, Sie bringen Minden in Schwierigkeiten. Das war jemand, der ungeteilten Herzens war. Ihm war es ganz egal, Kopf kürzer oder nicht. Ich sage es trotzdem. Durch und durch, voll des Wortes Gottes. Ja? Sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Eine ganz klare Ansage. Elia weiß, was er sagt. Er ist ungeteilten Herzens. Er stellt sich zurück. Wort Gottes im Vordergrund. Und plötzlich sehen wir, wer dort Autorität hat. Nicht mehr Elia hat Autorität. Autorität. Geistliche Autorität. Und dann fängt Elia an, dem König Ahab Befehle zu geben. Er sagt, wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel. Lass mal den ganzen Bundesrat und Bundestag und alle, die da dran hängen, mal vorbeikommen. Sagt Elia. Jemand, der ein geistlicher Leiter ist, aber der ungeteilten Herzens ist. Er hat Ansprüche und setzt sie auch durch. Er sagt dazu die 450 Baalspriester, die Propheten des Baal, und die 400 Propheten der Asherah, also 58 Leute aus deiner geistlichen Elite, lass sie mal kommen, die am Tisch der Isabel essen. Also Elia, er nimmt sich zurück, ihm ist alles ganz egal, er weiß, was dran ist und er sagt es. Und solche Christen brauchen wir heute, die ungeteilten Herzen sind. Ja, aber Moment mal, Herr so und so und Professor so und so und der Abgeordnete so und so hat auch so eine Meinung, ist mir egal, das Wort Gottes sagt, es steht geschrieben. Solche Christen brauchen wir, die aufstehen, die was sagen. Okay, Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, jetzt stell dir mal vor, ganz Israel versammelt. Alle Politiker da, die mächtigen Männer des Landes, alle da. Die 850 Propheten, alle versammelt, ja, alle da. Vielleicht wäre es heute ein Bild in Rom, im Vatikan. Alle versammelt. Und jetzt konfrontiert Elia das Volk. Er sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr mit den Baalspriestern mitmachen und zum Tempel hinpilgern? Wie lange wollt ihr den Aschera-Propheten zuhören und dem Mann Gottes zuhören? Wie lange noch? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihr nach. Ist es aber Baal, so folgt ihn nach. Und jetzt sehen wir die Reaktion des Volkes. Das Volk sagt kein Wort. Warum nicht? Die waren sich nicht sicher. Die wussten, Moment mal. Oh, Moment, das sind 850 Propheten. Also sowohl Baals Priester als auch Aschera Propheten sind da. Und Elia ist hier. Die schweigen lieber. Die hatten ein geteiltes Herz. Die wussten nicht, wo sie stehen. Sie warten erstmal ab. Mal gucken, wer gewinnt. Sie entscheiden sich nicht. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben. Obwohl das nachher nicht stimmte, aber seine Ansicht war, also in dem Moment, wo Elia da stand vor dem Volk, war das eigentlich ja, ich bin der Einzige und ich habe hier 850 Gegner, ja, aus der geistlichen Elite. Es war ein Verhältnis 1 zu 850. Wer hat recht? Hat Elia recht mit seinem Wort oder 850 Propheten? Und da brauchst du ein ungeteiltes Herz. Und Elia hat ein ungeteiltes Herz gehabt. Er wusste, was Gott gesagt hat, wird so eintreffen. Also 1 zu 850. Und Elia spricht, Vers 24. Er sprach von dem Opfer, das sie bringen sollten und so weiter. Und dann sagt er, dass sie anfangen sollen, ihren Gott anzubeten dort. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Lass uns mal sehen, wer recht hat. Die waren geteilten Herzens. Für die war noch nicht klar gewesen, dass Elia siegt und die anderen verlieren. Das war noch in der Waage für die. Die waren geteilten Herzens. Wer wird Elia gewinnen oder die anderen Propheten? Die wussten das nicht. Geteilten Herzens. Hätten die Gott geglaubt, hätten die gesagt, Mensch, Moment, klar, Elia, du bist der Sieger, wir sind auf deiner Seite. Nein. Gut, lass uns mal sehen, was passiert. Ja? Geteilten Herzens. Und jetzt Elia, müssen wir vorstellen, vor dem ganzen Volk, heute würden wir sagen, die ganzen Kameras, die ganzen Sender, CDF und ARD und RTL, alle sind da, alle gucken zu, vor laufenden Kameras, ja, spricht Elia, der Prophet, ja, und er sagt, Leute, ihr wählt euch einen Jungstier, macht euer Ding da vorne, mal sehen, was jetzt passiert. Und als es Mittag war und alle Kameras liefen, ja, live im Fernsehen, spottet Elia und spricht. Er setzt noch einen drauf. Er hat sie nicht nur auf Staatsniveau herausgefordert, er macht sich lustig über sie. Warum? Sein Herz ist ungeteilt. Er weiß, Gott wird es tun. Er ist sich sicher in Gott. Ja? Und er fängt an, sich lustig zu machen. Ja? Ruft lauter. Hey, schreit ein bisschen lauter. Denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er noch nach oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Ja? Er macht sich vor laufenden Kameras lustig. Was für eine Courage hat der Mann gehabt? Was für ein ungeteiltes Herz hat er gehabt? Er wusste, Gott ist auf meiner Seite. Als eine Person mit Gott auf deiner Seite bist du in der Mehrzahl. Amen. Ja? Wenn Gott hinter dir ist, können 850 Satanisten gegen dich sein, solange Gott für dich ist. Und wer das aus dem Hebräischen weiß, da heißt es eigentlich, es ist noch herber. Eigentlich heißt es so viel wie, vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Toilette, heißt es da. Das war ein idiomatischer Ausdruck für auf Klo gehen. Ja? Elia trägt so richtig dick auf, vor laufenden Kameras. Leute, euer Gott, der ist wahrscheinlich auf Toilette. Ja? Der muss mal, ja? Ruft ein bisschen lauter, der schläft gerade oder so. Ja? Aber merkt ihr, in welche Lage er sich bringt? Das kann keiner machen, der ein geteiltes Herz hat. Elia war ungeteilten Herzens. Er wusste, er ist auf der richtigen Seite. Und Gott hat es gesagt und Gott wird es tun. Und er ist bereit, sich selbst dafür in Gefahr zu bringen. Und solche Leute brauchen wir. Dafür wollen wir beten heute. Ja. Dass es ganz neu solche Menschen aufstehen. Dass wir im Gebet anfangen zu kämpfen. Dass wir mit den Worten anfangen zu kämpfen. Mit den Taten anfangen zu kämpfen. Geistlich kämpfen. Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Also Elia benutzt permanent die Befehlsform. Tu dies, tut Jesus jenes, weil er jetzt derjenige ist, der was zu sagen hat. Er hat Autorität. Als nur das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und hier sehen wir nochmal Jakobus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Der Altar war kaputt. Und er baut ihn wieder auf. Er sagt, Gott, hier ist dein Volk, ich bringe dein Volk dir wieder näher. Vers 34. Vor laufenden Kameras setzt er noch einen drauf. Nicht nur hat er ein Verhältnis von 1 zu 850 gegen sich, nicht nur hat er sich lustig gemacht über den Gott, den Baal und den Ascherer, sondern er sagt, Leute, wir machen es ein bisschen schwieriger. Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer. Ja? Verlaufen kann man. Leute, wenn das schief geht, was für eine Blamage. Aber er wusste, es geht nicht schief. Er hat ein ungeteiltes Herz gehabt. Es wird funktionieren. Er sagt, Leute, komm, ich vertraue meinem Gott noch mehr. Gieß mal Wasser drauf. Und tu es noch einmal, sagt er. Und die gucken alle, die sagen, Mensch, Elia, reicht nicht schon langsam. Du hast doch schon genug bewiesen, ja? Er sagt, tu es noch mal. Und dann sagt er zum dritten Mal, tu es noch einmal. 12 Krüge Wasser. Das ist alles rübergegossen. Nass. Der hätte wahrscheinlich mit dem Flammenwerfer hingehen können. Hättest du ihn nicht anbekommen. Ne? Das war nass. Das ging nicht mehr. Er sagte so, und jetzt wollen wir sehen, ob das funktioniert. Er war in sich sicher, es wird klappen. Vers 37. Erhöre mich, o Herr. Erhöre mich. Damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Jetzt hört mal zu. Und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Merkt ihr? Genau das gleiche Problem. Ihr Herz war geteilt. Es war nicht ungeteilt. Es war unheilig. Sie haben auf beiden Seiten gehinkt. Sie wollten mit Baal, sie wollten mit Elia, sie wollten mit Ascherer und sie wollten mit dem Tempel Gottes. Und Elia sagt, das geht nicht. Deswegen sagt er, Gott, zeig ihn, erhöre mich jetzt, damit ihr Herz zur Umkehr kommt. Damit sie ein ungeteiltes Herz kriegen. Damit sie anfangen, dir mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und ich glaube, da stehen wir heute als Leib Christi auch hier in Deutschland. Es ist so viel aus der Welt in die Gemeinden, in den Leib Christi hineingekommen. So viel von den Wertmaßstäben, die wir übernommen haben. Eigentlich sollte die Welt unsere Maßstäbe übernehmen. Und wir haben die Maßstäbe der Welt übernommen. Was alles richtig ist und falsch ist, lassen wir uns diktieren von der Welt. Es kann nicht sein, dass freie Gemeinden den Koran von vorne zitieren lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Dass freie Gemeinden evangelikale Gemeinden den Koran im Gottesdienst vor laufender Kamera zitieren lassen. Das geht nicht. Ja, im Sinne der zwischen religiösen Verständigung, wie auch immer. Dialog, ja. Das geht nicht. Ja. Wir sind geteilten Herzens. Ja, ja, Jesus ist schon ganz gut, aber vielleicht haben die Moslems doch ein bisschen recht. Nein, haben sie nicht. Die brauchen Jesus. Ja. Die brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Und dann müssen wir Menschen haben, die aufstehen, das sagen. Und die bereit sind, den Kopf dafür hinzuhalten. Wir brauchen Elias. Wir wollen heute Abend beten für Elias, die aufsteht. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und wisst ihr, hier hat Gott noch einen draufgesetzt. Elia hat ganz dick aufgetragen. Ja, er sagt, Mensch, er hat sich lustig gemacht über die ganzen Götter. Da sagt er, Mensch, und da hat er noch Wasser draufgießen lassen. Nicht einmal, dreimal. Ja, er hat aufgetragen und Gott trägt nochmal auf. Gott kommt mit Feuer, mit einem so gewaltigen Feuer, dass nicht nur das Brandopfer und das Holz und das Wasser verschwinden. Plötzlich ist die Erde weg, ja? Und die Steine sind weg und das Wasser im Graben ist weg. Alles weg. Bumm. Weg. Gott sagt, hey Elia, war schon ganz gut, was du gemacht hast. Ich habe noch einen mehr. Gott setzt noch einen drauf. Warum? Weil Gott dir das ungeteilte Herz des Elia gesehen hat. Gott kann uns mehr geben, als wir erträumen können. Wenn er sieht, dass wir ungeteilte Herzen sind. Er kann uns mehr schenken. Er kann auch Größeres tun, als wir erwarten. Wenn wir im Glauben sagen, Mensch, es steht geschrieben. Vielleicht ist mir mulmig, aber ich glaube dem Wort Gottes. Ich werde es einfach mal tun. Mal gucken, was passiert. Ich glaube es. Und Gott wird sich zu dir stellen. Ist in der Natur Gottes, dass Gott nicht lügen kann. Er kann sie nicht widersprechen. Du kannst Wort Gott beim Wort nehmen. Ja, auch wenn es im iPhone ist. Ja. Kannst du Gott beim Wort nehmen. Halleluja. Und du kannst dich darauf verlassen. Es wird passieren. Manchmal dauert es ein bisschen, was passiert. Halleluja. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jetzt hat's geklingelt. Ja. Jetzt wussten, ah ja, doch, jetzt, doch Gott, jetzt kommen wir auf deine Seite. Das Hinken hat aufgehört. Und das brauchen wir in der Endzeit. Wir brauchen die Demonstration der Kraft Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, der Wunder und Zeichen wirkt, damit Menschen sehen, hey, das ist der wahre Gott. Ich bete und ich möchte sehen, wie Tote auferweckt werden. Und ich denke, das wird doch ein Beweis sein, oder nicht? Ja, dass wir auf der richtigen Seite sind. Halleluja. Elia hört da nicht auf. Er ist sich so sicher. Vor laufenden Kameras. Er sagt, fangt die Propheten Baals. Jetzt wird es blutig. Dass keiner von ihnen kommt. Und sie fingen sie. Und Elia führt sie hinab an den Bach Kisson und schlachtet sie dort. Das ist eine grausame Passage. 850 Propheten werden umgebracht. Grausam. Aber ein Bild für uns. Wir sollten in unserem Leben alles schlachten, was nicht zu Gott gehört. Alle Bereiche, die überflüssig sind. Alle Bereiche, die uns abhalten von Gott. Alle Bereiche, die uns hin und her springen lassen. Alle Bereiche, die uns vor und zurückgehen lassen. Abschlachten. Radikal. Nein, wir töten keine Menschen. Im Himmel sind wir lieben Menschen, wir segnen Menschen. Ja, wir sind nicht militant, ganz im Gegenteil. Aber geistlich sind wir militant. Und wir müssen Dinge in unserem Leben aufräumen. In meinem Leben, auch ich in meinem Leben. Dinge, die noch wilde Auswüchse sind. Dinge, die noch nicht ganz unter Christus sind. Aufhören zu hinken. Entweder folge ich Jesus nach, entschlossen, bis zum Lebensende. Oder ich gehe raus und mach Party. Die elendsten Menschen sind, die beides tun wollen. Die edelsten Menschen. Wenn du für Gott bist, sei ganz für Gott. Wenn du für den Teufel bist, sei ganz für den Teufel. Sonst verlierst du. Du hast dann sowieso verloren, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Ungeteilten Herzen sein, nur für Gott, nur für ihn. Das würde ich herausfordern. Für mich und uns alle herausfordern. Dass wir radikal Dinge ablegen, die nicht da reingehören. Im Hebräerbrief sagt uns wahrscheinlich Paulus, Hebräer 12,1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünden abschlachten, Sünden weg ablegen, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Da ist wieder Kampf. Ausdauer. Ja, es ist kein Sprint, es ist ein Dauerlauf und ständig im Kampf. Kampf, 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 immer im Kampf. Lasst uns laufen im Kampf. Lasst uns die Sünde ablegen. Lasst uns nicht müde werden. Müde werden, Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ungeteilten Herzens, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, folgt ihm nach. Leute, alles andere macht eh keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir leben in der Endzeit. Alles andere macht keinen Sinn. Alles geht den Bach runter, alles geht kaputt, alles ist wirklich schlimm. Eine Hoffnung, Jesus Christus. Wenn du, wenn wir, wenn GEN, wenn die Dienste, wenn die Gemeinde, wenn der Leib Christi investieren möchte, dann in Christus, ganz in ihn. Dann werden Dinge passieren. Sollen wir wirklich so radikal sein, im Sinne von alles töten, was nicht Christus unterordnet ist, alles töten, was uns von Christus wegzieht? Ja, sollten wir. Jesus sagt ganz klar, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Radikal, ja, wir sollen uns nicht verstümmeln. Nein, das sollen wir nicht. Aber ist eine Übertreibung gesagt, Leute, unternehmt radikal was, lebt nicht so weiter, entscheidet euch, seid entschlossen, steht doch ganz auf der Seite Christi, macht keine halben Sachen. Dazu will ich euch herausfordern. Unter uns sind die meisten wahrscheinlich, die Entscheidung gefällt haben, ja, ich will ganz mit ihm und für ihn. Vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn nicht, lasst uns das heute machen. Wir wollen uns heute entscheiden, ich will ganz Jesus nachfolgen. Koste es, was es wolle, ist leicht gesagt. Kostet es, was es wolle. Deine Karriere, dein Geld, deine Gesundheit, dein Leben. Nein, er will uns das nicht nehmen, aber bist du bereit, das alles aufzugeben für ihn, für Jesus? Bist du bereit, dich selbst in Gefahr zu bringen für ihn, für Jesus? Bist du bereit, dorthin zu gehen, wo keiner hingehen möchte, für Jesus? Und wenn wir alle dazu bereit sind, dann wird etwas passieren. Hier in Minden, auch bei GEN werden Dinge passieren. Wenn unser Gedanke nicht mehr irgendwas, wenn unser Gedanke wirklich ist, hey, wir wollen Reich Gottes bauen, egal was kommt. Ja? Wir wollen dieses Projekt anstoßen, wollen hier was machen, wollen da jemanden anschieben, wollen den ermutigen, wollen dem helfen. Hey, da kann noch was getan werden im politischen Bereich. Da können wir im Geschäftlichen was machen. Hey, da vorne im Bildungswesen, lass uns was machen. Und wir haben Leute hier aus verschiedenen Bereichen. Leute, wir können so viel machen. Und es gibt da draußen noch mehr Leute, die noch mehr machen können. Aber da fehlt die Entschlossenheit. Wir wollen noch in der Welt irgendwie groß sein, da was tun, was bewegen. Für unseren eigenen Ruhm. Dann wollen wir noch, ja, auch was für die Gemeinde tun. Ne? Für das Reich Gottes tun, ein bisschen. Nein. Entweder ganz oder gar nicht. Ich sage nicht, dass jeder Beruf ist ein volltätiger Dienst. Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass wir mit dem, was wir tun, egal wo wir sind, uns total ausliefern müssen an Jesus. Und dazu seid ihr herausgefordert, bin ich herausgefordert. Halleluja. Lass uns beten. Lass uns diese Sachen verarbeiten für uns, aber auch jetzt, dass der Herr Leute schickt, die radikal sind, die hingegeben sind. Und ich will nochmal werben, wir brauchen Gebetskämpfer. Leute, wir brauchen Beter. Ich meine das wirklich ernst. Wir brauchen Beter begehen. Wir brauchen Beter begehen.